Dem ersten Gottesdienst möchte auch ich allen ganz herzlich ein gutes neues Jahr wünschen und Gottes Reiche Segen für das neue Jahr. Ich empfinde es als etwas ganz Interessantes, dass wir im Jahr 2018 die Bibel haben und Gott immer noch durch das alte Buch zu uns redet. Ich finde das fantastisch. Es ist ein unveränderbares Wort. Gott ist es, der uns Halt gibt, Zuversicht, Orientierung, auch im Jahr 2018. Und ich bin so froh, dass ich Gottes Wort habe, wo immer wieder Gott zu mir redet, mich anspricht, mich führt und leitet. Gerade in einer rasenden Veränderung, wo wir alle ein Stück weit wahrnehmen. Die Jungen weniger, aber so wir Älteren merken, die Welt verändert sich rasend schnell. Aber Gott bleibt. Heute stellen wir uns die Frage, wie gehen wir mit diesen Veränderungen um? Wie möchte Gott uns in unseren Veränderungen oder in dieser ständig verändernden Welt immer wieder ansprechen? Im ersten Gottesdienst, das hat sich so ein bisschen etabliert, beschäftigen wir uns auch mit der Vision. Und da möchte ich die einfach kurz nennen. Unsere Vision, unsere Mission, unser Auftrag ist, Gottes Liebe zu erfahren. Und die Liebe, die wollen wir weiter schenken. Also wir sind zuerst immer die Beschenkten von Gott und von dem gehen wir weiter. Und wir haben auch 6 Aufträge dazu definiert. Wir haben definiert, dass wir Gott ehren wollen. Wir wollen Menschen zu Jesus und zu seiner Gemeinde einladen. Wir wollen Menschen helfen, Jesus nachzufolgen. Wir wollen geben, in der Familie, dort fährt das Reich Gottes an, Gemeinde, Stadt und Welt und so weiter. Wir wollen Hoffnung verbreiten. Das wird ganz stark passieren mit dieser Predigtreihe über Himmel und Hölle. Und wir wollen beten. Jetzt die Aufträge, die bleiben auch noch in 100 Jahren die gleichen. Weil die sind aus der Bibel, aus dem Wort Gottes abgeleitet. Aber wie wir die Aufträge leben und umsetzen, das ist der Zeit unterworfen. Die Botschaft bleibt die gleich, aber wie die Botschaft verkündet wird, das ändert sich ständig. Ich möchte 2 konkrete Beispiele geben. Das eine hat mit der Sprache zu tun. Die Sprache verändert sich ständig und wir reden nicht mehr wie vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Ich möchte euch mal fragen, wer Ü50, also wer über 50 ist, weiss, was YOLO heisst. Was heisst YOLO? Wer weiss das, der über 50 ist? Einer? YOLO. Das war das Wort des Jahres 2012. Also das Wort 2012. Du warst ja noch nicht mal 50 gewesen. Du bist dann schon. Der hat noch nicht gegeben. Was heisst YOLO? You only live once. Also du lebst nur einmal, darum lebe das Leben. You only live once. Dann, was heisst Swag? Was heisst Swag? Auch wieder 53. Weiss das niemand? Was heisst es bei den Jungen? Vielleicht wissen es die ja auch nicht. Swag, also ich weiß, mein Sohn weiß es, von ihm weiß ich es. Aber sonst noch jemand? Okay, ich sage es euch. Also sie wissen es schon, aber sie getrauen sich es nicht zu sagen. Es ist eine Bezeichnung für eine beneidenswerte, lässig, coole Ausstrahlung. Also wenn du Swag hast, dann bist du cool bei den Jungen. Ich möchte ein paar andere Sachen fragen. Was ist ein Hopfen-Smoothie? Was ist ein Hopfen-Smoothie? Ein Bier, eben, das ist relativ einfach noch. Oder was ist eine Bambusleitung? Was ist eine Bambusleitung? IT-Spezialisten? Eine schwache Verbindung, eine langsame Internetverbindung, genau. Was ist ein Tindergarten? Nicht ein Kindergarten, sondern ein Tindergarten. Also gewisse wissen, sie lachen. Was ist das? Das ist eine Sammlung von Online-Dating-Kontakt. Ein Tindergarten. Und was ist eine Vollpfosten-Antenne? Wisst ihr recht nicht? Das ist der Selfie-Stick, wo du dein Handy draufsteckst und dich fotelst. Vollpfosten-Antenne. Jetzt frage ich euch etwas anderes. Und jetzt frage ich, du 40. Was heisst Benedeien, U40, unter 40? Was heisst Benedeien? Weiss das jemand? Segnen. Du bist U40. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Erstaunlich. Genau. Benedeien heisst segnen. Also ich benedeie dich. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich segne dich. Aber die Sprache ändert sich nicht nur von den Wörtern her, sondern auch vom ganzen Denken her. Unser ganzes Denken verändert sich. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum schreibt der Stefan Kiem heute noch neue Predigten? Ich meine, wir haben eine Geschichte von 2000 Jahren und da hat es Prediger gegeben und Predigen, die sind mega super gut. Warum machen wir denn einfach ein Sammelsurium von Predigten, die 2000 besten, und die spule ich dann einfach so am Sonntag ab irgendwann? Warum mache ich neue Predigten? Weil sich Sprache verändert hat, das Denken verändert hat. Die Herausforderungen sind vielleicht noch die gleichen, an vielen Punkten. Wir Menschen sind immer noch Menschen. Aber es verändert sich. Ein zweites Beispiel, wie wir der Veränderung unterworfen sind. Ich kann nur etwa 30 Jahre Kirchengeschichte überblicken, so selber, persönlich. Aber in diesen 30 Jahren hat es mindestens so 3 Schwerpunkte gegeben. Als ich zum Glauben kam, war der Schwerpunkt die richtige Lehre. Da haben sich um die richtige Lehre gestritten. Das war ganz wichtig, als ich zum Glauben kam. Es ging um die Frage gegangen, was ist Wahrheit? Aufgrund der Bibel. Was ist Wahrheit? Und dann ein bisschen später war ein anderer Schwerpunkt. Der Liebgedanken ist plötzlich wichtig geworden. Die Gemeinde ist ein Lieb. Stichwort Willow Creek, attraktionale Gemeinde. Es war wichtig, ein tolles Programm zu haben. Und im Moment, glaube ich, ist der Schwerpunkt auf der Gemeinschaft. Man will Gemeinschaft erleben, Familie erleben. Gemeinde als Familie. Glauben will gelebte Beziehung sein und in dem Sinne Gott erleben. Das sind so Schwerpunkte. Und ich habe festgestellt, dass gewisse Kirchen gestorben sind, eingegangen sind, weil sie den Zug verpasst haben. Weil sie immer noch vor 40 oder 50 Jahren stehen geblieben sind. Und Schwerpunkte immer noch dort gesetzt haben. Und auf die andere Seite sehen wir, wie neue Kirchen entstehen. Und die wachsen enorm schnell, auch in der Schweiz. Obwohl die alteingesessenen Kirchen ein abbezahltes Kirchengebäude haben. Sie hätten Geld, um Angestellte anzustellen. Sie machen es einfach nicht, aber sie hätten es. Und sie gehen ein und neue Kirchen wachsen, wie sie den Nerv der Zeit treffen. Und die Herausforderungen, die nehmen zu. Unsere Welt ist immer mehr aufgesplittert, unsere Gesellschaft. Es gibt nicht nur noch die, sondern es gibt die und die und die und die. Und auch wir als FEG stehen in diesen Herausforderungen. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir im modernen Mensch das Evangelium können erzählen, das er es versteht. Die Frage ist, wie soll das geschehen? Wie kann das geschehen? Ich glaube, 2 Sachen. Das Erste ist, ich glaube, wir müssen unbedingt bei dem bleiben. Das Wort Gottes, das unveränderlich ist. Gott hat über all diese Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, immer durch sein Wort geredet. Das bleibt das eine. Wenn wir die Menschen in der Gesellschaft heute ansprechen, brauchen wir das Wort Gottes, so wie es schon immer war. Und das Zweite ist, ich glaube, wir müssen uns die Mühe machen, die Arbeit machen, zu überlegen, wie können wir das bleibende Wort Gottes den Menschen so erzählen und vorleben, dass sie es verstehen. Das ist Arbeit. Wir dürfen die Nachricht nicht verwässern, aber müssen sie so kommunizieren, dass ein säkularer Mensch versteht. Hören wir doch mal, was Gott zu dem Thema sagt. Erster Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 19 bis 23. Ich habe das überschrieben mit dienen, damit möglichst viele gerettet werden. Der Paulus schrieb da Folgendes: Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Der Paulus redet in dem Abschnitt davon, dass er sich zum Sklaven macht, zum Diener von allen, damit möglichst viele gerettet werden. Und er macht das als ein freier Mensch. Oder wer kann sich zum Sklaven machen? Nur einer, der frei ist. Und warum ist der Paulus frei? Weil der Paulus Gottesfurcht hat, anstelle von Menschenfurcht. Hast du Menschenfurcht? Angst, vielleicht auf der Bühne zu stehen? Angst, vielleicht ein unangenehmes Telefon zu machen oder ein unangenehmes Gespräch zu machen? Das geht mir manchmal auch so. Ich mache nicht alle Gespräche gleich gern. Menschenfurcht. Wenn du frei werden willst von Menschenfurcht, brauchst du Gottesfurcht. Gottesfurcht macht frei. Der Paulus hat die gehabt und er macht sich zum Sklaven von allen mit dem Ziel, dass möglichst viele für Christus gewonnen werden. Ich lese Vers 20 bis 22. Da heißt es Folgendes: Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Der Paulus sagt in diesen drei Versen eigentlich dreimal das Gleiche. Einfach bezogen auf unterschiedliche Personengruppen. Er redet zuerst von den Juden. Wenn er mit Juden zusammen ist, dann verhält er sich, wie wenn er selber ein Jude wäre. Mit dem Ziel, dass möglichst viele gerettet werden. Zwei Beispiele dazu. Apostelgeschichte 16 hat er zum Beispiel den Timotheus beschneiden lassen. Der Timotheus war ein Heid. Die Juden sind normalerweise beschnitten. Und weil er mit dem Timotheus unterwegs war und der Jude, hat er ihn beschneiden lassen. Also das ist recht einschneidend, finde ich. Muss ich das mal vorstellen. Oder in Apostelgeschichte 21 macht er ein Gelübde, ein Ritus, ein jüdisches Gelübde. Einfach, um den Juden kein Anstoss zu sein, kein Ärgernis zu sein. Und wenn er mit Juden zusammen ist, dann predigt er so, dass es die Juden verstehen. Er bezieht oft das Alte Testament ein und erklärt aufgrund vom Alten Testament, dass Jesus der Messias ist. Jetzt, wenn er mit Heiden zusammen ist, also mit solchen, die nicht ans Gesetz glauben, verhält er sich gerade umgekehrt. Das Gesetz interessiert ihn nicht mehr und er geht auf die Heiden ein. Ganz interessant. Er hat zum Beispiel Tischgemeinschaft mit Heiden. Er isst mit Heiden. Hat ein Jude damals nie gemacht. Aber er isst plötzlich mit Heiden. Hoppla. Mit dem Ziel, dass möglichst viele gerettet werden. Und er predigt so, dass es Heiden verstehen. Als er mit den Griechen zusammen war, hat er ganz anders predigt. Hat er auf die Götter dort Bezug genommen? Auf den Gott ohne Namen? Er predigt ganz anders. Und wenn er mit Menschen zu tun hat, die ein enges Gewissen haben, ein empfindliches Gewissen, verzichtet er auf seine Freiheit. Er passt seine Predigt an. Sie wird ein bisschen sanfter. Damit er möglichst viele von denen für Jesus gewinnen kann. Ich lese nochmal den zweiten Teil vom Vers 22. In jedem einzelnen Fall, Juden, Heiden, Schwache, nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Der Paulus macht sich zum Diener, zum Sklav von all diesen Menschen, egal was die für einen Stand haben, ob Juden, Heiden oder Schwache. Im Vers 23 lesen wir dann, das alles tue ich wegen des Evangeliums. Also nicht, weil er Menschenfurcht hat vor diesen Leuten. Denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Paulus möchte, dass die Menschen gesegnet werden durch Jesus. Und für das müssen sie Jesus kennenlernen. Und er erlebt dabei selber Segen. Ist doch super, wenn die Menschen umkehren, hat wieder ein paar Mitarbeiter, oder? Und er erlebt, wie eine ganze Gesellschaft transformiert wird durch Menschen, die umkehren zu Jesus. Dort verändern sich Menschen. In ihren tiefsten Wert. Eine Umkehr zu Jesus ist immer etwas Gewaltiges, das grösste Wunder, was es überhaupt gibt. Der Paulus geht auf jeden persönlich ein und macht alles, was nötig ist, damit Menschen ans Evangelium glauben können. Ich möchte jetzt von jemandem erzählen, der das in perfekter Art und Weise gelebt hat. Ich habe den Teil überschrieben mit Gott wird zum Sklaven, damit möglichst viele gerettet werden. Im Philipperbrief lesen wir Folgendes. Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Er, das steht von Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, das gleiche Wort für Sklave. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Gott selber wird Mensch in seinem Sohn Jesus Christus, damit du und ich mit ihm eine persönliche Beziehung haben können. Gott hat einen Engel schicken oder Tausende von Engeln und sagen, schaut, da oben gibt es einen Gott. Ich sage euch, was ihr jetzt zu tun habt. Und das wär's gewesen. Aber das macht Gott nicht. Gott wird ein von uns. Er wird ein Mensch. Geboren in einer Krippe, haben wir noch nicht allzu lange gefeiert, seinen Geburtstag. Schwach, verletzlich. Und dann redet Gott in einer Sprache, die man damals verstanden hat. Er gibt sein Wort, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch. Später haben sie eine andere Sprache geredet. Hat sich Gott angepasst, dass die Menschen verstanden haben? Er hat nicht irgendeine himmlische Sprache, in Engelsprache, irgendetwas erzählt, was kein Mensch versteht. Er wird ein von uns. Er redet wie wir. Er braucht Bilder, Gleichnis, Geschichten von der damaligen Zeit. Das haben die Leute verstanden. Ist das nicht erstaunlich? Ist doch gewaltig, dass Gott sich so herablässt auf unsere Stufe. Und dann nimmt er ein Volk, ein ganz schwaches Volk, das Volk Israel, und setzt mit dem ein Exempel. Zeigt am Volk Israel, wie er als Gott reagiert und ist und handelt. So, dass wir es verstehen können. Wenn du das Alte Testament liest, ist Gott nicht so fest um Israel, sondern wie Gott reagiert hat, auf ihr Versagen zum Beispiel. Und so weiter. Gott wird Mensch, stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Er war ohne Schuld. Aber er erniedrigt sich noch mehr. Er erniedrigt sich unter unsere Schuld. Ist doch fantastisch. Gewaltig. Was für ein einzigartiger Gott. Ich möchte dich fragen, kennst du den Gott persönlich? Um das ist es ihm gegangen. Er ist auf die Welt gekommen, damit du ihn persönlich kennenlernen kannst. Ich lade dich ein, wenn du zu dem Fragen hast, komm auf mich zu nach dem Gottesdienst. Ich erkläre dir gerne, wie du Gott persönlich kennenlernen kannst. Ich möchte noch einen dritten Sprung machen. Als Kirche zum Sklaven werden, damit möglichst viele gerettet werden. Freiwillig. Oder? Wir sind ja freie evangelische Gemeinde. Oder? Wir sind frei. Freiwillig zum Sklaven werden für die Menschen in dieser Welt, damit möglichst viele gerettet werden. Ist das unser, dein Ziel? Sagst du zu dem, yes, Amen. Wie könnte das konkret aussehen? Ich möchte ein paar Beispiele machen, in welche Richtung das gehen könnte. Stell dir vor, ein Missionar geht in ein fremdes Volk. Wir sehen ja gleich zwei Missionare aus. Manalis und Bütikers. Und die kommen jetzt an in das Land, wo sie herziehen. Füglister haben gerade im Seniorennachmittag davon erzählt, wie das so ist. Dann kommt man als Missionar und dann sagt, hallo, jetzt bin ich da. Ich bringe euch die gute Nachricht. Jetzt müsst ihr zuerst meine Sprache lernen, Deutsch. Ihr müsst den Gottesdienst feiern, wie wir das machen in der Schweiz. Gell, ich genau so erzählt. Natürlich, selbstverständlich. Und dann müsst ihr unsere Verhaltensweise lernen. Und sowieso sage ich jetzt, was durchgeht. Der Jean-Pierre natürlich nicht so erzählt. Und Monika. Hat Gott das so gemacht? Nein. Macht das ein guter Missionar? Nein, was macht er? Er geht her, lehrt Spruch. 1-2 Jahre, wenn es ein schwieriger Spruch ist. Dann schaut er die Kultur an. Wie funktionieren die da? Wie leben die zusammen? Idealerweise lebt er wie Manalis in einer Bambushütte. Man muss sich das mal vorstellen. Aber das machst du als Missionar, wenn du die Menschen erreichen willst. Du wirst mit ihnen Lieder entwickeln für den Lobpreis, der ihrem Kulturkreis entspricht. Du wirst nicht deine Schweizer Lieder singen. Und noch vieles anderes mehr. Auch als freie evangelische Gemeinde sind wir im Missionsgebiet. Der Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, ich gebe das frei wieder, wir hören auf, Kirche im eigentlichen Sinn zu sein, wenn wir uns nur noch um uns selbst drehen und nicht mehr Kirche für andere sind. Menschen von unserer Zeit haben Bedürfnis. Bedürfnis nach Bedeutung. Bedürfnis nach Sinn. Sie wollen angenommen sein. Sie suchen Liebe. Sie wollen wissen, wie kann man richtig von Falschem unterscheiden. Sie wollen wissen, wie kann ich mit Schmerzen, mit Krankheit umgehen. Wie soll ich mich in dieser Zeit von Krieg und Terror verhalten? Und interessant ist, wenn wir in die Bibel schauen, hat Jesus genau bei den Bedürfnissen der Menschen angesetzt. Er ist nicht gekommen und hat eine Standpredigt aus dem Alten Testament gehalten. Es sind Menschen gekommen, die Fragen hatten, und Jesus ist auf die Fragen eingegangen. Er hat sich für ihre Bedürfnisse, für ihre Probleme interessiert. Genau dort hat er sie abgeholt. Genau dort hat er sein göttliches Wort hineingesprochen. Bei den Fragen und Bedürfnissen der Menschen. Und Jesus sucht heute Nachfolger, die genau das machen, was er gemacht hat. Menschen ernst nehmen in ihren Bedürfnissen und dort zur gegebenen Zeit das Wort Gottes hineinsprechen. In Situation. Wir werden bald die Predigtreihe starten mit Himmel und Hölle. Ich mache das nicht in erster Linie, weil das ein interessantes Thema ist. Das Thema ist interessant, da bin ich überzeugt. Aber ein tieferer Grund ist, ich glaube, die Menschen haben eine Leere, eine Sinnlosigkeit. Wozu lebe ich? Das ist der Grund, warum wir über Himmel und Hölle nachdenken. Nicht zum Angst machen, sondern zum Hoffnung säen. Ich freue mich mega auf den Himmel, ich sage es euch. Das ist etwas Gewaltiges. Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft, nach Familie. Viele sind heute Singles. In Zürich gibt es extrem viele Singlewohnungen. Ich weiß nicht, wie das bei uns auf dem Land ist, vielleicht ein bisschen weniger. Aber es gibt auch viele Familien, die sind so zerbrochen, dass du dich selbst in der Familie als Single vorkommst oder fühlst. Das ist übrigens ein Grund, warum wir Gottesdienstsaal und Bistro auf einer Ebene haben. Gewisse wollten das Bistro unten machen. Da habe ich furchtbar dagegen gewehrt. Nein, ich kann nicht einen Steger dazwischen haben, so eine dicke Betonwand. Gottesdienst ist Begegnung, Begegnung mit Gott, aber auch Begegnung mit Menschen. Das findet auf einer Ebene statt. Und in der Küche könnten noch weiter arbeiten, sonst würde ich ein bisschen klappern, dass mich nicht. Wir freuen uns noch auf den Apero. Sieht ganz gut aus. Ich kann schon davon anschauen. Zum Essen komme ich dann meistens nicht, aber heute glaube ich schon. Gewisse haben sich gefragt, warum bauen wir eine Industrieküche? Ist doch jetzt auch ohne gegangen. Ja, was hat Jesus gemacht? Jesus hat mit den Leuten gegessen. Und dass wir noch besser essen können, haben wir eine Industrieküche. Wir sind einfach ein bisschen viel. Natürlich hätten wir können mitnehmen und teilen, da weiterhin machen. Aber es gibt neue Möglichkeiten und die wollen wir nutzen, weil Menschen eine Familie suchen, ein Zuhause suchen. In den USA habe ich eine Kirche besucht, die haben als Slogan gehabt, Welcome Home. Willkommen daheim. Genau das soll Kirche sein, ein Zuhause. Wo haben wir das heute sonst noch? In Afrika ist das vielleicht anders. Die haben noch den Familienverbund. Das sind Sippschaften, die heben zusammen durch dick und dünn. Das ist heute vorbei. bei uns. Als EFG wollen wir ein warmes, einladendes Zuhause bieten. Bist du dabei? Vielleicht im Bistro, vielleicht als Klicker, wo auch immer. Wir leben in einer extrem unterschiedlichen Welt, darum haben wir vor etwa 2 Jahren einen Connect ins Leben gerufen. Und gleichzeitig haben wir das Treffen 60 plus, damals hat es noch Seniorennachmittag geheißen, jetzt heisst es 60 plus, Ü60. Gewöhne mal einen Menschen, der 20 ist, für Jesus im 60 plus Treffen. Oder umgekehrt, im Connect, ein Mensch, der 60, 70, 80 ist. Wir sind so unterschiedlich, das glauben wir gar nicht manchmal. Wir haben sogar eine Sprachlosigkeit. Wie wenig Alte und Junge reden zusammen in der Gemeinde. Wir sitzen alle da. Aber schauen mal, wer mit wem redet. Das haben wir eigentlich schon mit dem Platz zu tun. Da haben wir sich noch nichts gefunden. Aber merken wir bald einmal, die Jungen sitzen immer da und die Alten immer da. Und das ist ganz komisch. Wir haben eine Sprachbarriere. Im Gottesdienst haben wir gesagt, wir wollen es nicht nach unseren Bedürfnissen gestalten, der Gottesdienst, sondern wir wollen Menschen ansprechen in dieser Welt und wir wollen ein Programm, Musik, wo mindestens für die Welt akzeptabel ist, verständlich ist. Ich gebe mir Mühe, so zu predigen, dass jeder, der hier reinkommt und wenn er nichts vom Glauben an Jesus weiß, mindestens versteht, was er sagt. Er muss nicht einverstanden sein mit dem, was ich sage. Das ist gar nicht mein Anspruch. Aber er muss es verstehen können. Unsere Vision lautet, Gottes Liebe erfahren und weiterschenken. Als Kirche von Erfredung und Umgebung wollen wir alle zum Sklaven werden, dass möglichst viele gerettet werden. Das ist mindestens meine Absicht. Ich möchte dich fragen, bist du dabei? Das kostet etwas. Menschen sollen die Worte von Gott hören. Sie sollen ein zeitgemäßes Programm erleben. Sie sollen Familie erleben. Magst du dich erinnern an die 3 Trends, die ich einmal vorgesagt habe in diesen 30 Jahren? Ich spiele die nicht gegeneinander aus. Ich glaube, wir brauchen alle und noch mehr. Ich glaube, wir brauchen das Wort Gottes. Und da dürfen wir durchaus auch darüber streiten. Wir brauchen ein attraktives Programm, ansprechende Gefäße. Und genauso sollen wir eine Familie erleben, Gemeinschaft, die tief geht. Letztendlich geht es um eine Begegnung mit Gott, um eine spirituelle Erfahrung. Jede Begegnung mit Gott ist eine spirituelle Erfahrung. Ich möchte zum Schluss 3 Fragen stellen. Bist du bereit, wie Jesus und der Paulus, allen alles zu werden, damit möglichst viele gerettet werden? Diskutiert das mal in jedem Hauskreis, in den CPs, was das bedeutet, wenn wir bereit sind. Was hindert allenfalls? Ist es mein Egoismus, der mich hindert? Müssen wir vielleicht über gewisse Sachen auch Buße tun? Also, zweite Fragebereich. Überleg dir mal, welche Bedürfnisse hast du und hat die vielleicht auch dein Nachbar? Könnte das ein Punkt sein, wo du mit deinem Nachbar ins Gespräch kommst und deinen Glauben vielleicht auch kannst bezeugen? Und eine dritte Frage, überleg dir mal, welches Gefäß wäre für deinen Nachbar geeignet? Und lade doch im nächsten halben Jahr mal dazu ein. Ist es vielleicht der Gottesdienst, in das 60-Plus-Treffen, der Connect, was auch immer. Ich glaube, wir sollen eine Kirche sein, die zeitlos ist, zeitlos vom Wort Gottes her und gleichzeitig zeitgebunden in der Welt und Gesellschaft, in der wir leben. Ich sage heute mal nicht Amen, sondern Welcome Home zum Schluss. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du den Himmel verloren hast. Und du bist auf die Erde gekommen und hast gelebt unter uns als ein ganz normaler Mensch. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du so weit gegangen bist, dass du sogar am Kreuz für uns gestorben bist. Danke, hast du das alles für mich und für jeden ganz persönlich gemacht. Ich lobe und preise dich dafür. Und Vater, hilf uns, ein bisschen etwas von dem, was du gelebt hast, auch zu leben in dieser Welt. Dass wir wirklich zu Diener, zu Sklaven werden, freiwillig. Für Ephretik und Umgebung, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Danke, dass du uns da beistehst, dass du uns befähigst, dass du uns ausrüstest und Kraft gibst. Amen.